stell dir vor, ich würde dich jetzt kicken an die Schulter, ne, und du hältst dann auf einmal mein Bein fest. Wenn du das zu schnell loslässt, dann gibst du mir halt die Möglichkeit, direkt danach wieder, ne, mit einem anderen Strike dich anzugreifen. Aber wenn du mich sehr gut festhältst, dann weißt du auch, Thüringer hat nur ein Bein gerade auf dem Boden. Das heißt, dass du da einfach nochmal wirklich da sehr, also sehr fest dranbleiben musst.
So geht Startup mit Nina Annika Klotz.
Hallo und herzlich willkommen zu So geht Startup. Heute sprechen wir über erfolgreiches Marketing und ja, das betrifft auch euch oder gerade euch, denn wir sprechen ganz konkret über Growth Marketing für Digital-Startups und Tech-Firmen. Was das genau ist und warum das wichtig ist, das wird uns eine Expertin auf dem Gebiet erklären, die nicht nur einen ganzen Rucksack voller toller Beispiele von erfolgreichen Startups, die Growth Marketing richtig, richtig gut machen, dabei hat, sondern die uns Marketingstrategien mithilfe von Kampfsport-Moves erklären wird, also mit Vergleichen zu bestimmten Strategien und Bewegungen im Muay Thai. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an und deshalb lasse ich das meinen heutigen Gast auch gleich am besten selber erklären. Thuy Nhan Trinh ist Chief Marketing Officer und Geschäftsführerin beim Frühphasen VC Project A und ich freue mich sehr, dass du, Thuy Nhan, heute mit mir über Muay Thai und Marketing sprichst. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, freue mich auch sehr.
Thuy Nhan, ich bin auf die Idee gekommen, heute mit dir über Muay Thai und Marketing zu sprechen, weil ich nämlich einen Talk von dir gehört habe, wo du genau das schon mal besprochen und erklärt hast. Und da hast du gesagt, du verbindest da jetzt zwei deiner Leidenschaften. Das heißt, du machst selbst in deiner Freizeit Muay Thai oder schaust besonders gerne Kämpfe?
Ja, ich habe vor circa 3 Jahren mit Muay Thai angefangen. Ich mache das aber nicht profimäßig, sondern gehe 1-2 Mal die Woche und das reicht leider nicht, um auch wirklich Kämpfe auszutragen.
Okay, das heißt, du kämpfst vor allem gegen Sandsäcke erstmal?
Ja, und mit einem privaten Coach und auch in der Gruppe, da gibt es eine Trainingsübung, die nennt sich Sparring. Also das heißt, da geht es vor allem darum, dass du, ich sage jetzt mal, vortäuschst, Angriffe zu machen oder geht es vor allem darum zu lernen, wie du dich verteidigst, die Blocks anzuwenden und so weiter und viele Kombos auch durchzuproben.
Okay. Und deine zweite Leidenschaft ist also das Marketing. Das machst du tagsüber. Da hast du deine Leidenschaft quasi zum Beruf gemacht. Erzähl mir doch mal kurz, was du in deiner Position als Chief Marketing Officer bei Project A tust. Denn es ist ja eigentlich erstaunlich, dass ein VC eine Chief Marketing Officer hat.
Vielleicht nur ganz kurz. Ich war, bevor ich vor 8 Jahren zu Project A gekommen bin, war ich noch bei Zalando. Und wer Zalando kennt, der weiß natürlich auch, dass Zalando mit Florian Heinemann damals groß geworden ist, der halt dann dementsprechend oder der dann danach mit anderen Leuten gemeinsam Project A gegründet hat. Und dementsprechend bin ich auch später dorthin gekommen. Und was wir bei Project A machen oder beziehungsweise was meine Aufgabe ist, wir haben bei Project A 120 Experten, die in verschiedenen Bereichen tätig sind und unseren Portfoliounternehmen Unterstützung geben können. Das kann im Marketingbereich sein, kann aber auch im Data-Bereich sein, auch Sales, Tech, Product, Hiring ist ganz oft gefragt. Und bei mir im Marketing bedeutet das vor allem quasi, den Portfoliounternehmen in deren Wachstumsstrategie zu helfen. Das kann oft sein, dass sie einfach mal ein Sounding Board brauchen, also einfach mal verstehen wollen, so ist die Strategie, die ich fahre, gerade eigentlich richtig, wen muss ich da eigentlich hiren und so weiter. Wer schon mal eine Company aufgebaut hat, der weiß, dass Strategie nur ein kleiner Bestandteil ist, sondern die Execution ist eigentlich das, was wirklich zählt. Und da haben wir halt extrem gute Leute mit dabei, die das eben schon mehrmals gemacht haben, beispielsweise bei TripRepublic. Und ich denke, das spricht auch so ein Stück weit für sich.
Wie sieht denn da konkret die Zusammenarbeit zwischen euch als Investor und Gründern aus? Also kommen die dann für Workshops zu dir oder habt ihr regelmäßig auch Mitarbeitende, die in den Unternehmen drin sitzen?
Tatsächlich alle Mitarbeiter, die wir haben, die sitzen quasi fast ausschließlich mit unseren Portfoliounternehmen zusammen und arbeiten mit ihnen gemeinsam zusammen. Wir machen auch viele Workshops gemeinsam mit ihm und einmal zu gucken, also das passiert eigentlich relativ häufig, dass sie sich einmal anhören wollen, so, da stehen wir gerade, was denkt ihr, was wären die nächsten Schritte? Und die Leute, die wir aber haben, also beispielsweise die Growth Marketeers, die wir im Team haben, die sind dann aber wirklich dafür zuständig, das dann auch zu exekutieren mit den Firmen gemeinsam. Also Ganz aktuell ist jetzt Express Group, die sind ja ganz groß auch mit TikTok geworden, hatten eine hohe Reliance auch auf diesen Kanal. Da war unsere klare Empfehlung eben auch da ein Stück weit zu diversifizieren, ne, damit du da auch einfach weniger abhängig bist von TikTok selber. Die haben zwar oder hatten damals natürlich noch gute CPM-Preise, aber das würde sich dann natürlich irgendwann auch wieder ausgleichen, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt würdest du natürlich auch die Preise anheben als Werbenetzwerk. Und genau, und dann haben wir halt gemeinsam mit ihnen daran gearbeitet, neue Kanäle auszukundschaften und die dann auch aufzubauen.
Dazu würde ich sehr gern später nochmal mehr erfahren, wie eine Steuer-App ausgerechnet auf TikTok erfolgreich ist. Aber ich glaube, wir müssen nochmal ein Stück weiter zurückgehen und weiter vorne anfangen. Erklär mir doch mal, als nicht unbedingt als wäre ich 5, aber vielleicht als wäre ich 12, was genau Growth Marketing eigentlich bedeutet. Also was ist das, für wen ist das und warum ist das nicht einfach allgemeines Marketing oder Online-Marketing?
Growth Marketing, generell geht es erstmal darum, dass du Hauptsache die Company wachsen lassen kannst und mit allen möglichen Methoden. Der Unterschied von Growth Marketing zu beispielsweise jetzt Performance Marketing ist auch ein Stück weit das Mindset, was du mitbringen musst. Beim Performance Marketing geht es ja oft darum, ich kaufe Werbeflächen bei Google, bei Facebook, bei TikTok und so weiter und gebe da halt ein schönes Bild dazu, ne, damit ich dann drauf hoffen kann, dass die Leute draufklicken. Beim Growth Marketing, da siehst du dir das nochmal etwas, ich sag jetzt mal, umfangreicher an. Also du schaust dir natürlich auch den Markt an, ne? Du verstehst, was gerade so die Trends sind bei den Consumern oder bei deiner Zielgruppe und gehst das ein Stück weit holistischer an. Du schaust dir ganz eng auch an, wie die Kunden, die du reinbekommst, sich auch weiterentwickeln. Also das heißt jetzt beispielsweise am Beispiel von der Steuer-App, die Leads reinkommen, wie werden die weiter konvertiert, damit dann auch dementsprechend der Wert von einem Kunden auch gesteigert werden kann?
Wahrscheinlich ist es eben für euch als Investoren auch sehr viel wertvoller, diese Art von Marketing, als das klassische Marketing, wo man einfach oben ganz viel reinschüttet und dann auch was unten rausbekommt, weil ihr ja wollt, dass die Investments möglichst zielgerichtet eingesetzt werden, sodass sich das dann auch lohnt.
Genau, richtig.
Werbung. Fehler können jedem passieren, aber auch teure Folgen haben. Mit den branchenindividuellen Haftpflichtversicherungen von Hiscox sichert ihr euch gegen Businessrisiken ab. Dabei stellt ihr eure Versicherung ganz nach Branche, Bedarf und Situation als Baukastensystem zusammen. Schon mit dem Grundbaustein einer Berufshaftpflichtversicherung seid ihr vor teuren Vermögensschäden geschützt. Jetzt informieren unter hiscox.de/sogehtstartup.
Und jetzt musst du bitte mal erklären, wie du dazu gekommen bist, Parallelen zwischen dem Growth Marketing, was du gerade erklärt hast, und Muay Thai zu entdecken.
Sehr gute Frage. Tatsächlich liegt es daran, die Talks, die ich normalerweise mache, die sind schon sehr spezifisch und meistens auch sehr technisch. Also gerade wenn es darum geht, Cookie-less World, wie setzt du Server-Side-Tracking auf? Was sind Methodiken, die du nutzen kannst, um deine Marketingmaßnahmen zu messen und so weiter? Das sind alles tolle Themen und ich finde auch sehr wichtig, aber ich glaube, oft verliert man halt auch die halbe Audience mit so einem Thema. Und die Packung ist ja nun etwas größer, deswegen hatte ich versucht, da ein Thema zu finden, was ich sage jetzt mal auch ein Stück weit besser verständlich ist für die Leute, die jetzt nicht in den Tiefen des digitalen Marketings stecken. Und da kam mir die Idee, dass Muay Thai, also dass man da halt mal die Zusammenhänge nochmal besser ausarbeiten könnte und schauen könnte, wo die Gemeinsamkeiten sind. Und dann hatte ich tatsächlich mal ein paar Kollegen gefragt, wie die das so fanden und die haben gesagt, so ja, hört sich gut an und hab's einfach gemacht.
Cool. Im Grunde hast du dann 4 Lektionen rausgenommen und ich kann die einmal vielleicht vorab zusammenfassen. Einmal sagst du Präzision, Agilität, etwas, was ich nicht so richtig übersetzen kann, hold them tight, also vielleicht so was Enge oder
genau,
so.
Genau, festhalten.
Ja, genau. Und Diversität. Das sind die 4 Lektionen, die du im Kampfsport siehst und die du auch im Growth Marketing praktizieren kannst. Lass uns doch mal der Reihe nach durchgehen. Präzision, wie sieht das beim Muay Thai aus?
bei der Präzision, also wenn du anfängst, Muay Thai zu üben und deine ersten Jabs wirfst, also Jabs ist quasi einmal, Jabs sind quasi, wenn du die Faust, also deine rechte Faust nach vorne, und die kommt ja von hinten quasi. Und das fiel mir am Anfang sehr schwierig, weil ich dachte, okay, einfach nach vorne, es geht schon irgendwie. Du musst halt auch die richtige Bewegung finden. Also das heißt, du musst deine Hüfte auch so ein Stück weit mitschleudern, sage ich jetzt mal, oder mitdrehen, damit du halt nicht irgendwie ganz arg nach links triffst oder vielleicht irgendwie nach oben, sondern halt wirklich Richtung Gesicht quasi. Und das habe ich am Anfang nicht so ganz verstanden, dass man dafür eben auch nicht nur den Arm braucht, sondern eben auch wirklich die Füße und die Hüfte eben mitbewegen, damit du da halt auch wirklich eine präzise Form erreichen kannst. Da fällt mir gerade noch ein was ein. Ich habe Jab gesagt, ich meinte eigentlich Cross, sorry, weil Jab ist nämlich links.
Okay. Aber der gleiche Schlag pro Hand hat einen anderen Namen.
Beim Jab, da ist es ein bisschen, ich sage jetzt mal, nicht einfacher, aber das geht einfach schneller raus, weil deine linke Hand sowieso schon vorne ist. Wenn du die Hand von rechts hinten ausholst, dann brauchst du auch ein bisschen mehr Schwung, damit du halt treffen kannst dann.
Okay, also wir haben im Muay Thai einen Schlag, wo man den ganzen Körper mit einsetzen muss, um wirklich genau da anzukommen, wo man hin möchte. Heißt im Growth Marketing dann was?
Das heißt, dass du nicht Sachen einfach randomly machen kannst, wie beispielsweise ich in meiner ersten Muay Thai-Stunde, sondern du musst wirklich halt auch messen. Also mir geht es vor allem darum, dass es nicht nur darum geht, ich sage jetzt mal, Upper Funnel Metriken zu messen, wie, ich glaube, CTR und CPM, das machen jetzt nur noch die wenigsten, aber dass du nur danach schaust, so wie die Customer Acquisition Costs sich verhalten, sondern auch ein Stück weit weiter reinschaust, wie wertig sind die Kunden eigentlich, ne? Oder beispielsweise bei einem Lead-Modell, was ist der CPL versus der Cost per Qualified Lead, ne? Dass du dir das nochmal anschaust, weil wenn du diese Messung nicht vornimmst, dann kann es halt gut möglich sein, und das machen bestimmt auch viele einfach, dass du vorne rum viel einkaufst, aber nach hinten rum das dann nicht konvertiert wird. Das heißt, dass du in deiner Targeting-Strategie dann gar nicht wirklich so effizient bist, wie du eigentlich sein könntest. Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, das auch zu machen. Also einmal sich anzuschauen, so welche Zielgruppe will ich eigentlich? Ne? Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Aber dann auch nochmal zu schauen, wie du die Algorithmen der verschiedenen Netzwerke nochmal weiter füttern kannst. Also beispielsweise ein Google oder auch Meta, da trackst du ja gewisse Conversion Points oder Conversion Events. Und je genauer du das denen zufütterst, das heißt nicht nur eben, ich sage jetzt mal, den normalen Lead, sondern auch den qualifizierten Lead, desto besser können sie halt dementsprechend auch aussteuern.
Mhm. Heißt also im Umkehrschluss, viel hilft viel, gilt im Marketing nicht, im Growth Marketing nicht.
Nee, leider nicht. Also erst Präzision schaffen und dann kannst du nach oben skalieren. Das ist auch das ist auch beim Muay Thai sehr wichtig, weil wenn du dann diese Präzision geschafft hast, du bist dann natürlich auch dabei, andere Muskelgruppen dementsprechend zu nutzen. Und wenn du das dann aber hast, dann kannst du das dann auch viel öfter machen, weil du dann eben auch die Ausdauer dafür hast und die Kraft auch.
Der zweite Punkt in deiner Analyse quasi ist die Agilität. Du bist als Muay Thai-Kämpferin ständig agil. Inwiefern?
Da geht es vor allem ums Verteidigen und ums Blocken. Also was ich damit meine ist, dass ja, du solltest schon auch wissen, wie du strikes, also wie du angreifst, aber gleichzeitig ist es super, super wichtig, dass du weißt, wie du dich verteidigst und vor allem mit welcher Kraft du dich verteidigen kannst. Weil bei Muay Thai geht es vor allem viel um Ausdauer. Das sind ja meistens so 3-Minuten-Runden und das hört sich total kurz an, aber wenn du das dann mal 3-mal hintereinander gemacht hast, dann bist du schon echt ganz schön fertig. Und das weiß meistens natürlich auch dein Opponent, also dein Konkurrent, sagt man, glaube ich, oder dein Gegner. Deswegen ist es super wichtig, am Anfang lernst du vor allem halt anzugreifen, und irgendwann musst du aber halt auch verstehen, wie du eigentlich Schläge abbekommen kannst, beziehungsweise Kick abbekommen kannst. Dann geht es halt darum, immer halt auch anzusparen und zu gucken, so, dass du nicht in einer schwachen Position bist, wo, ich sage jetzt mal, wenn dich jemand an Oberschenkel kickt. Wenn du den nicht anspannst, dann tut es ziemlich weh. als wenn du das dann schon quasi wirklich, ne, dich reinkniest und dann auch wirklich den Oberschenkelmuskel anspannst.
Und dein Transfer aufs Growth Marketing?
Aufs Growth Marketing, da war mein Transfer, dass du dich dem Marktumfeld anpassen solltest, ne? Also beispielsweise, wenn jetzt, ich sage jetzt mal, der Markt eher runtergeht, dass du dann halt beispielsweise an deinen Basics arbeitest, ne? Um halt dann quasi, sobald der Markt wieder nach oben geht, mit vollem Rückenwind dann quasi rauszusegeln. Das kann am Beispiel auch, also bei Trade Republic sieht man das ja eigentlich auch ganz gut, ne? Die sind sehr, sehr stark gewachsen, auch damals mit der Pandemie, und also generell alle Neo-Broker, ne? Und haben das einfach sehr gut mitgezogen und haben halt auch sehr gut diesen dieses Momentum genutzt, ne, um halt auch andere virale Taktiken anzuwenden. Also der Adventskalender von TheRepublic, der ist ja immer noch super, super begehrt auch. Das ist ja unglaublich, wie viele Kommentare sie da immer reinbekommen und wie viele Leute da auch mitmachen. Und das haben sie halt auch ein Stück weit ganz, also sehr gut genutzt. Aber wenn du dir anschaust, der Markt für dieses Produkt, also für Neobroker im Generellen vor der Pandemie, das hat schon ein Stück weit gebraucht, ne, dass du halt dann auch wirklich die Kunden darauf educaten konntest. Und das haben die halt da sehr gut gemacht, dass sie halt ihre Kräfte, ich sage jetzt mal, weise genutzt haben in den Momenten oder in den Situationen auf dem Markt, die sie dann damals durchgemacht haben.
Und wie ist das jetzt? Also ich meine, das laufende Jahr war für die Neobroker kein gutes. Wie muss man die Marketingstrategien da dann anpassen?
Vor allem auf Effizienz. Das gilt nicht nur für die Neobroker, sondern für relativ viele Unternehmen. Weil gerade in der Tech-Szene ist es auch einfach so, dass jetzt alles auf Effizienz geht. Also das heißt, natürlich schaust du dir auch an, dass du die Customer Acquisition Costs nochmal nach unten ziehen kannst, aber vor allem, dass du dir nochmal anschauen kannst, so wie haben sich die CLVs entwickelt, muss ich jetzt wirklich noch so viel oder will ich jetzt aktuell so viel in Acquisition reinstecken oder reicht es vielleicht die Hälfte und dafür konzentriere ich mich mehr auf CRM und Loyalty, damit ich da wirklich mehr aus dem Kunden rausbekommen kann.
Mhm. Das ist ja vielleicht schon eine ganz schöne Überleitung zum nächsten Punkt, zu diesem Hold Them Tight. Du hast gerade das als Loyalität auch bezeichnet. Das kommt jetzt vielleicht auch gerade zum Tragen, dass man sich die erarbeiteten Kunden auch möglichst eng bindet?
Genau, ja. Das kommt jetzt sehr gut zum Tragen. Und ich glaube, dass, so ist zumindest meine Sicht darauf, CRM-Leute sind gerade wahrscheinlich einer der gefragtesten Leute auf dem Markt. Und gleichzeitig ist es super schwierig, gute Leute hier zu finden, muss man schon sagen, weil da zählt halt nicht nur dazu, einen Kampagnenplan aufzustellen, die Content-Strategie aufzustellen, sondern eben auch zu verstehen, wie das technisch umgesetzt werden kann, welche Kanäle du anknüpfen kannst, um da halt quasi auch an den Kunden ranzukommen.
Was bedeutet diese Enge im Muay Thai? Da will ich ja eigentlich meinem Gegner nicht zu nahe kommen.
Hast du total recht. Es gibt aber trotzdem Momente, wo du ihn sehr festhalten musst. Also beispielsweise, ich versuche das jetzt mal zu beschreiben und du sagst einfach, ob das für dich so visuell Sinn macht. Mhm. Wenn du jetzt den Gegner mit dem Bein kickst, ne, also Richtung Schulter oder so, dann hast du die Möglichkeit als Gegner, das dann auch wirklich, also das Bein auf einmal festzuhalten.
Mhm.
So, und wenn,
also wenn
du
er mich
aber
kickt.
Das Bein... Genau, wenn er dich kickt, genau. Also stell dir vor, ich würde dich jetzt kicken an die Schulter, ne, und du hältst dann auf einmal mein Bein fest. Wenn du das zu schnell loslässt, dann gibst du mir halt die Möglichkeit, direkt danach wieder, ne, mit einem anderen Strike dich anzugreifen. Aber wenn du mich sehr gut festhältst, dann weißt du auch, Thuringer hat nur ein Bein gerade auf dem Boden. Und dann gibt's halt auch noch die Möglichkeit, wenn du, ne, also bei Muay Thai oder auch bei anderen Sportarten kannst du dich ja so klingen, ne, mit dem Oberkörper, und da geht's vor allem darum, dass du die Person festhältst und mit den Knien immer wieder Richtung Bauch quasi nach oben kickst.
Mhm. Die Umsetzung stelle ich mir schwer vor im Marketing, dass man die Kunden hält, weil es ist ja einfach zunehmendes Angebot von allem für jeden, der online unterwegs ist. Wie schaffe ich das, die Leute zu binden? Was sind die effizientesten Methoden da?
Ja, ich glaube, dafür gibt es erstmal zwei Grundlagen, die du dafür einhalten muss. Einmal ist es das Produkt selber. Also das Produkt muss einfach auch einen Wert schaffen für den Kunden, dass, ne, dass da generell erstmal ein Interesse dafür da sein könnte, das Produkt weiterhin zu nutzen. Also quasi Richtung Product Market Fit, weil sonst kriegst du die Leute auch einfach nicht mehr zurück. Und das andere ist deine Akquisitionsstrategie. Das heißt, du solltest schon im Vornherein natürlich auch sicherstellen, dass du nicht die falschen Leute reinholst. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn jetzt, nehmen wir jetzt mal Revolut, wir haben gerade eben auch über TheRepublic gesprochen. Wenn jetzt Revolut auf einmal ja über MSN Leute akquiriert hat, die eher Richtung 80 plus gehen, ja, wie viele nutzen da wirklich aktiv ein Smartphone? Ne? Das wird wahrscheinlich schwierig. Also das sind so die zwei Grundlagen erstmal, die du dafür auf jeden Fall einhalten musst. Und wie du das am effizientesten machst, das ist einmal das Thema der Content, den du rausspielst. Ne? Also mit welchem Content gehst du raus, wie oft gehst du raus und aber auch, wie du es technisch umsetzt. Also viele vergessen da, dass es halt auch noch andere Kanäle gibt als nur E-Mail beispielsweise. Ne? Und wenn du die E-Mail anschaust, wenn du das mal dann alles hochrechnest von Open Rate, Click Rate und so weiter, das ist dann auch nicht viel, ne? Also das heißt, da musst du halt schon sehr, sehr, nicht vorsichtig, aber schon sehr konsistent auch darin sein, wie du eine Message über welchen Kanal ausspielen willst, damit du diese Person dann quasi auch wirklich zurückholen kannst. Also ich finde, das macht beispielsweise Express Group auch sehr gut. Die haben, das war ja eigentlich ein Produkt, was eher über Website verfügbar war. Jetzt haben sie nochmal eine App gelauncht und das ermöglicht dir einfach, dass du dann halt dementsprechend nicht nur über die üblichen Website-Kanäle quasi zugreifen kannst, sondern eben jetzt auch über App. Das ist da schon nochmal sehr, ja, ermöglicht dir einfach mehr Perspektiven. Und was so Loyalty-Programme angeht und auch Referrals, das sind auch super Strategien, um dann nochmal die Kunden besser zu halten, ne? Ich meine, das sind ja auch, du willst ja eigentlich, dass alle Kunden auch loyal sind und dementsprechend auch den Mehrwert von deinem Produkt verstehen.
Der letzte Punkt, deine letzte Lektion quasi, ist Diversität. Wir haben ja eigentlich gelernt, dass alle Maßnahmen möglichst präzise sein sollen und eben hast du erklärt, dass man immer checken muss, welche Kanäle funktionieren. Gleichzeitig aber braucht man offenbar dann doch einen gewissen Mix. Erklär doch mal bitte, was mit der Diversität in Growth Marketing gemeint ist.
Ich glaube, du kannst mit einem Kanal gut fahren über einen bestimmten Zeitraum. Aber wenn du eigentlich wachsen willst, ist es, glaube ich, jetzt nicht die Strategie, mit der du langfristig fahren solltest. Ich hatte ja vorhin auch das Beispiel von Expresssteuer genannt. Also das ist ein gutes Beispiel. Oder eben auch viele E-Commerce-Unternehmen, die arbeiten ja auch primär vor allem mit Paid Search, also mit Google Advertising. Und das wird auch immer für E-Commerce das, ich sage jetzt mal, das Größte sein, ne? Gerade wenn das eben auch über Shopping-Kampagnen ausgetragen werden kann. Es sagt, also es limitiert dich auch in dem Sinne, weil du halt an dem Suchvolumen gebunden bist, ne? Das heißt, wenn du irgendwann, also jetzt in der aktuellen Zeit, das ist wahrscheinlich sowieso keine gute Idee, aber sagen wir mal, die Marktsituation sieht anders aus und der Demand oder du willst den Demand auch wieder ankurbeln und weißt halt auch, dass die Effizienz dafür dann auch stimmen würde, dann macht es halt schon auch Sinn, in andere Kanäle reinzuschauen, wie jetzt ein Meta, ne? Das ist halt super komplementär auch gerade zu Google. Und ich glaube, das versuchen auch viele Unternehmen immer wieder, gerade im E-Commerce-Bereich. Ich glaube aber auch, dass es da eine saubere Betrachtungsweise geben muss zu, wie bewertest du die einzelnen Kanäle dann, weil beispielsweise ein Google funktioniert natürlich ganz anders als ein Meta, ne? Das, du wirst dort immer die besseren ROIs haben. Dann ist halt auch die Frage, also geht es dir darum, Neukunden zu generieren? Wie stark willst du den Markt penetrieren und so weiter? Das kommt dann einfach auf den gesamten Businessplan dann auch an.
Also du widersprichst quasi dem Ansatz, was ja auch manche dogmatisch fahren, wenn man erstmal den Channel gefunden hat, der funktioniert, dann sollte man bei dem bleiben.
Ja, das würde ich nicht machen. Ich glaube, das wird zwar immer wahrscheinlich so einer der mitgrößten Channels bleiben und ich glaube auch, dass du mit diesem Kanal auch mehr testen solltest. Aber wenn du wirklich nur einen Kanal hast, mit dem du wachsen kannst, das, ja, ein VC-Case ist es dann, glaube ich, nicht, weil du bist halt sehr reliant dann auch einfach, ne?
Mal mir doch noch das Muay Thai-Bild dazu. Woran hast du es da gelernt, dass diverse zu sein wichtig ist?
Ja, wichtig ist, wenn du angreifst, dass du hast ja verschiedene Möglichkeiten, ne? Du kannst verschiedene Kicks geben, du kannst verschiedene, nicht Kicks, sondern also Handbewegungen quasi machen, ne? Damit du deinen Konkurrenten dann treffen kannst. Und mein Fehler, den ich oft gemacht habe und bis heute ehrlich gesagt auch immer noch oft mache, gerade wenn man unkonzentriert ist, dass du halt dieselbe Reihenfolge machst an Bewegungen, ne? Also halt immer dieselbe Seite, dieselbe Art von Kick, vielleicht immer dasselbe Tempo. Und da ist halt super wichtig, dass du einerseits die verschiedenen, also die Techniken diversifizierst, dass du dein Tempo diversifizierst, weil du damit halt auch dementsprechend deinen Gegner verwirren kannst und halt auch die Angriffsflächen diversifizierst. Also nicht nur immer auf das Knie gehen, sondern, oder Knie ist sowieso im seltensten Fall, aber vielleicht nicht auf den Oberschenkel, sondern auch mal nach oben, Innenschenkel und so weiter, dass du da halt einfach diversifizierst, weil man muss sich auch im Kampf vorstellen, alles, was unerwartet kommt, wird auch den anderen ermüden. Das ist einfach so. Tut vielleicht zwar nicht so weh, wie jetzt beim Boxen jedes Mal auf den Kopf zu bekommen, aber es macht einen sehr müde auf jeden Fall.
Ist denn eigentlich alles erlaubt, also überall hin?
Es kommt drauf an, wo du das machst. Es gibt schon so gewisse Grundregeln und also theoretisch ja, aber wenn du jetzt, je nachdem, wo du einen Kampf machst, dann gibt es schon so gewisse Grundregeln und oft gibt es halt auch, also gerade so Amateurfights, da gibt es auch Gruppen, die sagen so, nee, wir machen das nur mit, ne, mit Kopfschutz und so weiter, weil du kannst halt auch wirklich, also ich glaube, Boxen ist ja sehr bekannt dafür auch, dass du da gut Gehirnerschüttungen davon tragen kannst.
Lass mich mal vielleicht ein bisschen schiefes Bild nehmen, um noch eine Frage zu stellen. Wie würdest du sagen, läuft der Kampf für das Growth Marketing gerade? Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es war jetzt für die Fintechs kein besonders großes Jahr. Du hast gesagt, nein, es war eigentlich für niemanden so ein richtig gutes Jahr jetzt. Hast du festgestellt, dass Marketing vielleicht auch in der Wahrnehmung der Gründer an Bedeutung verloren hat? Musstest du dafür kämpfen, dass an der Front auch weiter Einsatz gezeigt wird, jetzt wo viele gesagt haben, wir müssen ja von Growth eigentlich zu Profit kommen?
Nee, absolut gar nicht. Ich glaube, das Schöne am Marketing oder auch an Growth Marketing ist ja, dass es sehr versatile ist mit den Sachen, was du machen kannst. Mit Sicherheit sind die Brand-Aktivitäten sehr stark runtergegangen, was auch Sinn macht, ne? Weil das zeigt einfach keinen kurzfristigen ROI für das Unternehmen. Aber wie gesagt, du hast dann halt andere Möglichkeiten wie eben den CRM-Bereich oder generell Lifecycle-Measurements, Measures, die du dann einsetzen kannst. Das heißt, die Relevanz von Marketing oder von Growth-Marketing, die ist immer noch hoch. Die hat sich nur geschiftet im Sinne von, welche Bereiche nach welchen KPIs man jetzt dann aktuell steuert.
Wie blickst du auf das kommende Jahr? Was wird sich da an deiner Arbeit vielleicht verändern? Also es gibt ja schon so Anzeichen, ja, auf den Silberstreif und dass es auf jeden Fall sich wieder wandelt, das Marktumfeld.
Ehrlich gesagt, da traue ich mich gar nicht, eine Aussage zu treffen. Das dachte ich nämlich auch. Also ich habe schon die Hoffnung, dass sich das dann wieder korrigieren wird. Nur ich habe auch, also die letzten Jahre waren total verrückt auch, ne? Erst mit der Pandemie, dann mit dem Ukraine-Konflikt oder mit dem Krieg, jetzt auch, dann auch noch mit dem Nahost-Konflikt. Also ja, ich würde es nicht mal ausschließen, dass nächstes Jahr irgendwas anderes noch um die Ecke kommt, was dann nochmal ganz anders die Märkte aufwirbeln könnte. Ja, also ich bin, theoretisch wäre ich optimistisch, aber die letzten Jahre haben mich einfach eines Besseren belehrt.
Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch schwerlich so einen Tipp, welche Marketingstrategie sich Gründerinnen und Gründer vorsichtshalber schon mal bereitlegen sollten.
Tatsächlich wäre das Stay Agile und da halt auch wirklich nach dem Markt handeln. Und das heißt ja auch nicht, dass man nichts, also in einer Zeit wie dieser, nichts machen kann oder so. Ne? Das heißt einfach nur, dass man die Dinge anders machen sollte und auf andere Wetten dann abzielt.
Tuinan, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Gehst du heute Abend trainieren?
Theoretisch ja. Ich habe tatsächlich jeden Donnerstag mein Training. Leider habe ich aber heute eine Verabredung und werde das dann wahrscheinlich eher am Samstag machen.
Machst du mehrfach die Woche? Tatsächlich?
Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an mit dem Arbeitspensum. Ich gehe schon jeden Donnerstag. Ich versuche aber eigentlich auch jeden Samstag eine PT, also Private Training Session zu machen mit meinem Coach, weil du dann eben auch nochmal viel präziser arbeiten kannst. Der erste Punkt, den wir besprochen haben, der sagt mir immer noch, dass ich dann meinen Arm nicht genügend ausstrecke, aber irgendwie nach dem 20. Mal fällt es einem auch sehr schwierig, dann den Arm so schön auszustrecken.
Ich wünsche dir jedenfalls viel Spaß beim Training und bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Growth-Marketing-Tipps. Und wenn ihr mehr so etwas erfahren wollt, wenn ihr mehr Tipps von Expertinnen und Experten sucht, schaut regelmäßig auf gründerszene.de vorbei und wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.
Danke.